Anna, danke für deine Einleitung. Ich glaube, ja, es ist heute auf eine Weise ein trauriger Gottesdienst, ein schwieriger Gottesdienst. Das bedeutet, dass einige von uns gehen werden. Ich will auch euch danken für einen Einsatz hier in der Gemeinde. Stoddard, Sharpes, Gravers und Pamela. Und ich denke, inzwischen alle wissen, es ist noch mehr, es ist unser letzter Gottesdienst hier, es ist sozusagen, ja, etwas kommt zu Ende, etwas auf eine Weise stirbt, und ich glaube wirklich, dass wir deshalb aufs Kreuz heute Morgen schauen wollen, und so wie du, Heiner, gesagt hast, manchmal verstehen wir nicht, was um uns herum passiert, vielleicht verstehen wir unsere eigenen Taten nicht, unser wie konnte es so weit kommen? Was ist passiert? Ich glaube, dass alles im Kreuz Sinn macht. Und deshalb würde ich gerne aus Johannes 12 lesen. Johannes 12, 23 bis 33. Da kommen einige, heißt das, Griechen, also griechische Juden zu Jesus oder erstmal zu den Jüngern und wollen nicht mit Jesus reden. Und Jesus antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt, jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über diese Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagt er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Amen. Das Wort Gottes. Wir wissen heute, dass es nur wenige Tage vor Jesu Kreuzigung ist. Es ist die Woche, bevor Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Aber für die Menschen muss es eine völlig anders gewirkt haben. Jesus zieht am Palmsonntag in Jerusalem ein. Die Menschen werfen ihre Kleidung, ihre Mäntel, Palmwedel auf die Straße, um wie einen roten Teppich für Jesus zu machen und zu sagen, der König zieht in Jerusalem ein. Schon die Brüder von Jesus hatten gesagt, Jesus, du kannst nicht im Verborgenen bleiben. Du bist hier in Galiläa irgendwo am Arsch der Welt. Du musst ins Zentrum gehen. Du musst, wenn jemand prominent sein will, muss er nach Jerusalem. Man muss sich zeigen vor der ganzen Welt und er muss seine großen Taten tun vor allen Menschen. Und dann heißt es in dieser Stelle, sie sagten das, weil sie nicht wirklich an Jesus glaubten. Menschlich gesehen schaut es jetzt so aus, in diesem Moment, wo Jesus all das sagt, jetzt ist Jesus angekommen. Jetzt ist er willkommen geheißen als der König in Israel. Jesus ist auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Ja? Wir müssen mal zur Seite schieben, wir wissen, was danach gleich kommt. Aber das ist, wie es für die Menschen damals erscheinen musste. Und in dieser Situation sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in den Boden fällt, nicht stirbt, dann trägt es keine Frucht. Heute Morgen bitte ich euch, was ich sage, nicht als allererstes als ein Kommentar zu unserer Gemeindesituation zu verstehen, sondern dass wir überlegen, was heißt das ganz persönlich. Und ich meine nicht persönlich für den, der vielleicht zwei Reihen vor dir sitzt und dass du denkst, ja, das sollte der schon lange mal gehört haben, sondern dass wir es persönlich für uns anwenden. Für mich ist es heute Morgen so ein Moment, das Gefühl habe, dass was stirbt. Ich trete zurück als Pastor, als Leiter dieser Gemeinschaft. Als wir vor 8 Jahren angefangen haben, dachte ich nicht, dass dieser Moment jemals kommen würde. Es war nie der Plan, es war nie die Absicht. Für mich stirbt was. Und gleichzeitig macht mir es Hoffnung, weil offensichtlich Jesus sagt, uns ein Prinzip beibringt, um Frucht zu tragen, muss immer wieder was sterben. Dieses Weizenkorn fällt in den Boden. Was passiert? Ein Weizenkorn fällt eigentlich mehr oder weniger völlig auseinander. Die ganze Schale, alles fällt ab, um dann im Endeffekt wieder Frucht zu tragen. Und dann, Jesus sagt noch weiter, wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis in das ewige Leben. Ganz wörtlich steht da eigentlich, wer seine Seele liebt, verliert es. Da steht das Wort im Griechischen Psyche. Sein Leben, sein inneres Leben, an dem festhält. Was könnte das sein? Das sind vielleicht die Anerkennung, wie ich vom anderen Menschen dastehe. Meine Identität aufgrund von materiellem Besitz. Mein Recht, ich will geliebt werden, ich suche Glück und Erfüllung. Jesus sagt, wenn wir daran uns klammern, werden wir alles verlieren. Und dann heißt es, wer aber seine Leben oder seine Psyche, seine Seele, und ganz wörtlich heißt es hier, hasst. Und verschiedene Kommentatoren sagen, wahrscheinlich ist nicht wirklich hassen gemeint, aber im Sinne von geringer achtet. Wer sein Leben, seine Seele nicht geringer achtet, wird es verlieren. Aber wer es geringer achtet, wird ewiges Leben finden. Und wie können wir es geringer achten? Das Leben auf dieser Welt, unsere innere Anerkennung in dieser Welt, unsere Achtung, indem wir es von Gott bekommen. Der erste Artikel des Westminster Katechismus sagt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Dafür wurden wir geschaffen. Dafür bist du und ich auf dieser Welt. Jesus sagt dann weiter, ich glaube, er drückt aus, was passiert hier gerade? Er sagt, ich bin erschüttert. Und das ist wirklich das Wort, das ist nicht nur, dass es ein bisschen wackelt oder so, ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Erdbeben warst. Sa und ich auf unseren Flitterwochen waren in Mexiko und auf einmal wankte das ganze Hotel. Wir waren in einem Erdbeben und ich dachte, das ist ja schön. Jetzt bin ich hier auf den Flitterwochen. Ich dachte, jetzt geht's erst richtig los und jetzt kommt es gleich zu Ende oder was? Wenn du das je erlebt hast, dann weißt du, was es bedeutet, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Alles, worauf wir gebaut haben, alles, wo wir unsere Sicherheit hineingesetzt haben, ist auf einmal weg. Jesus war erschüttert. Jesus erlebte ein Erdbeben, aber er sagte, dafür bin ich auf diese Welt gekommen. Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass mein Leben erschüttert werden wird. Und er sagt, soll ich sagen, rette mich, hol mich heraus, Gott? Er sagte, nein, dafür kam ich. Und das ist der Grund unserer Rettung, weil Jesus bereit war, sich erschüttern zu lassen, weil er bereit war, den Willen des Vaters zu tun. Deshalb haben wir heute neues Leben. Aber ich glaube, es gilt auch für uns. Dieses Sterben ist ein geistliches Prinzip, was für jeden Einzelnen von uns gilt. Jesus sagte danach, wenn einer mir dienen will, folge er mir nach und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wir sollen mit Jesus gehen. Und Paulus erklärt es ganz klar, wir wurden mit Christus gekreuzigt, damit wir auch mit Jesus auferstehen können. Und wir sehen das im Alten Testament. Viele Glaubensvorbilder haben wirklich einen Tod erlebt. Abraham, Gott hat ihm versprochen, er wird Nachkommen, wie Sterne am Himmel, wie Sand am Meer haben. Was hat Abraham wohl gedacht, als er so alt war, dass er und seine Frau keine Kinder mehr haben konnten? Etwas war in ihm gestorben, ganz körperlich gestorben und vor allem in seiner Frau. Wurde unmöglich gemacht. Josef träumte davon, dass seine ganze Familie sich vor ihm niederbeugt, ihn verehrt. Was hat er gedacht, als er als Sklave nach Ägypten abgeführt wurde? In Ägypten ins Gefängnis geworfen wurde. Ich glaube, wir könnten alle Geschichten durchgehen der Glaubenshelden. Wir würden sehen, alle hatten große Träume, große Versprechen Gottes. Über Jahre, manchmal Jahrzehnte, schien alles ins Gegenteil zu laufen. David war als junger Mann, als Teenager gesalbt worden zum König, obwohl es zur gleichen Zeit schon einen König gab. Und dann rannte er für 15 Jahre um sein Leben, war in Höhlen, in der Wüste. Was hat er wohl gedacht? Gott, du hast mir versprochen, du hast mich gesalbt zum König und jetzt weiß ich noch nicht mal, ob ich überhaupt überleben werde. Und heute Morgen würde ich gerne ein bisschen genauer das Leben von Mose anschauen. Und ich würde gerne vorlesen, Apostelgeschichte 7, Vers 22. Das ist die Verteidigungsrede von Stephanus, also vor den jüdischen Hohen Rat gestellt wurde. Und er erklärt aus der ganzen Geschichte Israels, wie der Retter Jesus kommen sollte. Und er spricht über Mose folgendes. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet und er war mächtig in Wort und Tat. Als er 40 Jahre alt war, stieg in seinem Herzen der Wunsch auf, sich um seine Brüder, den Söhnen Israels, zu sorgen. Und als er sah, wie einem von ihnen Unrecht geschah, kam er dem Unterdrückten zu Hilfe und rächte ihn, indem er den Ägypter erschlug. Er dachte, seine Brüder würden begreifen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung bringen wolle. Doch sie begriffen es nicht. War dieses Wochenende auf der Gemeindefreizeit von Mosaik. Und Terry Virgo, der Gründer unserer Bewegung, hat über Mose gesprochen. Und das war witzig, weil ich ganz ähnliche Gedanken machen wollte, aber hat mir geholfen, das noch ein bisschen besser zu machen heute Morgen, hoffe ich. Und Terry erzählte die Geschichte von Mose. Mose war geboren und alle Kinder von Israel, alle Jungs sollten umgebracht werden. Und sie haben ihn ins Schilfmeer getan, in einen kleinen Kasten. Die Tochter des Pharaos entdeckte ihn und hat ihn dann wieder abgegeben an die Mutter. Und Terry, ich erklärte aus den verschiedenen Bibelstellen, sie haben offensichtlich Mose etwas mitgegeben. Sie haben ihm mitgegeben, dass Gott ein großes Versprechen dem Volk Israel mitgegeben hat. Ich will euch segnen und ich will euch zu einem Segen machen für die ganze Welt. Und das war in der sichtbaren Welt überhaupt nicht zu erkennen. Sie waren Sklaven, ja? Sie waren unterdrückt, haben großen Bauten in Ägypten gebaut. Sie waren Nobodies. Sie waren schrecklich behandelt worden. Aber die Eltern haben dem kleinen Mose etwas mitgegeben von dem Versprechen Gottes, von dem, das ein Stück weit das Evangelium, der Retter wird kommen. Und das hat er etwas in dem kleinen Herzen von Mose ist eingesät worden. Und dann ist er an den Hof des Pharao gebracht worden, lebte in dem Haus der Tochter des Pharaos und hat ein völlig anderes Weltbild mitbekommen. Aber offensichtlich, was wir hier gerade gelesen haben, mit 40 Jahren, auf einmal kam dieser Wunsch in ihm hoch. Und er erinnerte sich an die Versprechen Gottes. Und offensichtlich, dass er wusste, ich werde von Gott gebraucht, um das Volk Israel zu retten. Da heißt es wirklich, er will sich um sie sorgen. Das ist das Wort, so wie ähnlich wie der Bischof, der Hirte, der sich um sein Volk kümmert, der sich sorgt um sie kümmert, um sie, auf sie aufpasst. Und so ging er hin. Er sagte, Gott hat mir dieses Versprechen gegeben, ich werde der Befreier Israels werden. Er ging hin, und wir kennen die Geschichte, er hat gesehen, wie einer von den Israeliten misshandelt wurde und er griff ein und brachte aus Rache den Ägypter um, den Aufseher um. Und am nächsten Tag sieht er, wie zwei Israeliten streiten und er will eingreifen und die sagen, wer bist du? Bist du der unser Schlichter? Bist du unser Anführer? Er glaubte, sie müssen noch begreifen. Sie begreifen bestimmt, Gott hat mich zu ihnen gesandt, um sie zu retten. Und als er die hörte und sie es offensichtlich nicht begriffen haben, rannte er davon. Er floh in die Wüste. Das heißt sogar, später wird in dem Text gesagt, sie verleugneten ihn. Er hatte eine Identität von Gott und sie haben ihn verleugnet für den, der er ist. Er war wirklich dafür eingesetzt, Retter zu sein. Ihr Richter. Aber sie haben ihn verleugnet. Und wir kennen die Geschichte, wie es weitergeht. Er ist dann in der Wüste 40 Jahre lang und hütet Schafe. Ich habe letztens einen Film gesehen, wie man Schafe in der Wüste hütet. Du ziehst einfach ständig um den Berg rum. Tag für Tag sind kleine Büschel zwischen den Steinen und du ziehst mit deinen Schafen immer und immer wieder die gleichen Kreise. Spricht das nicht ein bisschen, wie unser Leben manchmal ist? Vielleicht bist du jeden Morgen um 7.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, kommst um 16.30 Uhr nach Hause und es wiederholt sich Tag für Tag. Und er, der aufgewachsen war am Hof des Pharaos, die beste Bildung der ganzen Welt genoss, der am Hof des Königs, der größten Weltmacht lebte, der stark an Wort und Tat war, Josephus, der hebräische Geschichtsschreiber, sagt sogar, dass Mose die ägyptische Armee gegen die Äthiopier führte als General und besiegte die Äthiopier in Memphis. Wir haben ja manchmal, habe ich so in Predigten gehört, ja, wenn dann Mose zu Gott sagt, ich kann nicht reden, ja, offensichtlich hat gestottert und Gott macht sogar was mit dem Stotterer noch. Nee, Mose war wirklich ein mächtiger Typ. Mächtig an Wort und Tat, so sagt Stephanus hier. Und dann, als Gott ihm begegnet hat in der Wüste, in diesem brennenden Dornbusch, dann sagt Mose, ich kann nicht reden. Warum? Warum? Wenn er eigentlich von seiner Ausbildung, von seinem ganzen Wesen alles mitgebracht hat, um dieser große Retter zu sein. Er hat offensichtlich Anstoß genommen an Gott. Er hat gesagt, ich habe es schon versucht. Gott, du hast mich dazu bestimmt, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt und ich werde es nicht nochmal machen. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so. Vielleicht hast du von Gott was gehört, was du machen sollst. Und jetzt auf uns als Gemeinde bezogen. Vielleicht gibt es Dinge, wo wir gesagt haben, das glauben wir, dass wir machen sollen und auf einmal klappt es nicht mehr. Wir nehmen Anstoß an Gott und sagen, warum geht das hier daneben? Er hat Anstoß genommen an den Israeliten, weil sie offensichtlich zu blöd waren, zu erkennen, wer er wirklich ist. Er ist passiv geworden. Er hat gesagt, nee, ich werde nichts mehr machen. Ich werde nichts mehr unternehmen. Ich will einfach dieses alltägliche Leben führen, einfach mal in meinem Trott leben. Ich werde nicht nach Ägypten ziehen. Und dieses, ich kann nicht reden, klingt vielleicht sehr geistlich, vielleicht sogar sehr demütig. Aber Gott wird sehr zornig. Er sagt, ich habe dir einen Mund gegeben. Geh also, ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Gott gibt ihm gar keine Chance. Du sagst, du gehst jetzt einfach. Ist mir egal, was du sagst, du gehst. Und dann sehen wir die Folgen dieses Gehens. In Hebräer 11, Vers 24 heißt es, und ich liebe Hebräer 11, weil es ein Kapitel ist über die Helden des Glaubens, aber was für Helden sind das? Diese Aufzählung ist Simson. Ja, wir kennen die Geschichte von Simson. Der hat einen Großteil seines Lebens mit irgendwelchen Frauen gelebt, ausländischen Frauen, das hätte er nicht machen sollen. Es war ein ziemliches Desaster und trotzdem wird er aufgezählt in dieser Reihe von Glaubenshelden. Gideon, ein ziemlicher Feigling, wird aufgezählt unter diesen Helden. Ganz ehrlich, das macht mir Mut. In meinem Versagen, weil ich muss mir den Schuh anziehen. Das ist in meiner geistlichen Vita, dass wir hier eine Gemeinde beenden. Das ist mein Versagen, dass Das ist meine Verantwortung als allererstes. Und das macht mir Mut und ich hoffe, das macht uns allen Mut, wo immer du stehst, wo immer du das Gefühl hast, dass vielleicht was versagt hast, dass etwas zu Ende gekommen ist. Das ist die Art von Menschen, die Gott sich aussucht. Gott erwählt das Schwache. Das heißt in 1. Korinther 1, Vers 27, das Dumme in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir das normalerweise glauben, selbst in der Kirche. In der Kirche schauen wir eher auf Leute mit großen Begabungen, jemand, der gut sprechen kann, jemand, der gut Dinge vorantreiben kann. Glauben wir das wirklich, dass Gott das Schwache erwählt? Vielleicht, wenn wir nicht an natürliche Begabungen glauben, dann an geistliche Begabungen. Gott erwählt das Schwache, das Dumme, um die Weisen und die Starken zu beschämen. Das ist das, was mir Hoffnung macht. Und am Ende des Lebens von Mose wird über ihn gesagt, nach seinem Leben in Hebräer 11, 24. Aufgrund des Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, Sohn einer Tochter des Pharao genannt zu werden. Ich glaube, in diesen Versen wird jetzt ausgedrückt, was es heißt, dass das Samenkorn in die Erde fällt und stirbt. Er war Prinz. Ja, es gibt den schönen Film Prinz von Ägypten. Er war Prinz, er hielt nicht fest an dieser Position als Prinz. Er wollte nicht Prinz genannt werden, Sohn einer Tochter des Pharaos. Lieber wollte er sich zusammen mit dem Volk Gottes misshandeln lassen, als flüchtigen Genuss von der Sünde zu haben. Das Zweite, erstens, er hielt nicht fest an irgendeiner Position. Zweitens, er sagte, der Genuss der Sünde ist flüchtig. Und die Bibel ist ganz ehrlich. Manchmal sagen wir ja, Sünde ist böse und ist schlecht und so weiter. Sünde fühlt sich auch sehr gut an. Deshalb machen wir es. Wir sündigen, weil es einen Genuss verspricht und Genuss zumindest gibt. Aber hier heißt es, er ist flüchtig, er ist schnell vorbei. Mose, auch da glaube ich, ist sozusagen das ist, was in ihm gestorben ist. Der Genuss der Sünde. Hat bestimmt massenweise Sünde gesehen am Hof des Pharao. Viel Verdorbenheit. Aber es war ihm gestorben. Er war dem gestorben, dem Genuss der Sünde. Und dann heißt es, er hielt die Schmach des Messias für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er dachte an den künftigen Lohn. Erstaunlich. Es gab ja zu der Zeit keinen Messias. Und doch wusste er, und er sagt das auch einmal, Gott wird einen größeren Propheten als mich auferstehen lassen in eurer Mitte. Er wusste, ich bin nur ein kleiner Prophet, nur ein kleiner Gesetzgeber, aber der große Messias kommt noch. Und er wusste, das ist, was Gottes Versprechen ist. Gott segnet uns und wir werden Segen sein für die ganze Menschheit. Und das war die Schmach des Messias. Für ihn war der flüchtige Genuss, wollte er nichts mit zu tun haben. Und er wollte lieber die Schmach des Messias ertragen, als alle Schätze Ägyptens. Das Dritte, wessen er starb, war, er starb im Reichtum. Er hätte alles haben können am Hof des Pharao. Ihm war er gestorben. Denn er dachte an einen künftigen Lohn. Und ich glaube, das ist manchmal etwas verwirrend, weil wir wissen, dass wir aus Gnade gerettet sind. Nicht aufgrund unserer Werke, nicht aufgrund unserer Leistung. Aber die Bibel spricht sehr wohl, dass es einen Lohn gibt. Ein Lohn, in 1. Korinther 3 ist davon die Rede. Wir werden belohnt für unsere Werke. Nicht im Sinne von, wir werden gerecht gesprochen oder wir sind von Gott anerkannt oder wir sind von Gott geliebt. All das bekommen wir aus Gnade. Aber es gibt einen Lohn für die Werke, die wir tun. 1. Korinther 3 beschreibt das. Am Ende wird alles wird ein Feuer über unsere ganzen Werke kommen. Manche Werke von uns sind wie Streu und Heu und werden einfach verbrannt. Manche sind aus Gold und Silber und sie bleiben bestehen. Und dann sagt er im Kapitel 4, warnt er davor, zu schnell zu urteilen, sondern sagt, am Ende, wenn Jesus wiederkommt, wird wirklich das Urteil kommen. Niemand von uns weiß, was wirklich unsere Motivation war in allen Werken, die wir tun. Wieder das, wer kennt unser Herz? Niemand kann es beurteilen. Am Ende, wenn Jesus wiederkommt, wird es beurteilt, was von unseren Werken stehen bleibt. Und ich komme zum Schluss. Im ersten Punkt haben wir darüber gesprochen, es gibt ein Prinzip für, dass nur das, was stirbt, wieder neu wirklich Frucht tragen kann. Sonst bleibt es alleine einfach das Weizenkorn liegen. Wir haben gesehen, dass es für uns Menschen gilt. Wir haben es gesehen im Leben von Mose. Und was bewirkte das Sterben Jesu? Jesus sagte, Vater, verherrliche deinen Namen. Das Sterben Jesu bewirkte, dass Gott, der Vater, verherrlicht wird. Und das ist einer unserer Lieblingssprüche hier ist, der Vater sucht Anbeter. So sagt es Jesus in Johannes 4. Der Vater ist in Berlin auf der Suche nach Anbetern. Er will nicht nur irgendwelche Leute, die zum Glauben kommen, die die christliche Doktrin annehmen, die regelmäßig in Gottesdienst kommen, sondern Gott, der Vater, sucht in dieser Stadt unter uns Anbeter. Und so wie er es zu Paulus sagte in Korinth, in dieser Stadt habe ich viele. Und so glaube ich auch in Berlin, Gott hat viele. Er hat viele Anbeter, die er sucht und die zum Glauben kommen sollen und die ihn in Ewigkeit anbeten werden. Und zum Schluss sagt Jesus, dass er erhöht wird und alle zu sich zieht. Und eigentlich ist es eine sehr eigenartige Ausdrucksweise von Jesus. Er spricht ja vom Kreuz. Er wurde am Kreuz erhöht. Dieses Sterben, dieses Weizenkorn, das in die Erde fällt, passierte am Kreuz. Er wurde erhöht, war an dem Kreuz. Und ich glaube, wenn wir an das Bild denken, Jesus am Kreuz erhöht, sodass ihn alle sehen konnten. Vielleicht Großteile der Stadt Jerusalems haben auf Jesus hinaufgeschaut, dort auf Golgatha, auf diesem Hügel Golgatha. Dort hing er in Schmach und gleichzeitig drückt diese Pose aus, ich umarme die ganze Welt. Ich bin hier und ich ziehe alle Menschen zu mir. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus wurde erhöht und zieht alle Menschen zu sich. Das ist unsere große Hoffnung. Und zum Schluss möchte ich mit noch ein paar Gedanken, was bedeutet das für uns? Ja, es ist einfach heute Morgen, es kommt etwas zu Ende. Aber ich habe wirklich eine Hoffnung, dass aus dem, was hier stirbt, etwas, was zu Ende geht, dass Gott noch etwas Gutes machen kann. Gott dreht alles, was vielleicht erstmal schlecht ausschaut, wird das Beste machen. Das ist Gottes Wirken in unserem Leben. Das ist, wo wir selber verbocken. Wenn wir an Simson denken, der beschrieben wird als Held, als Glaubensheld. Selbst das Leben von Simson, der einen Großteil seines Lebens in Sünde gelebt hat. Gott hat ihn benutzt zum Schluss, um noch eine große Heldentat gegen die Feinde zu vollbringen. Das ist wirklich meine Hoffnung für alle unser Leben. Was immer wir vielleicht falsch gemacht haben, was immer wir, wo wir versagt haben, Gott dreht und kann das Beste daraus machen. Für uns als Gemeinschaft, wir haben uns am Dienstag zusammengesetzt, wir werden heute unseren letzten Gottesdienst haben hier. Aber wir haben gesagt, wir sind nicht einfach hier weg, sondern ich weiß, dass es für manche vielleicht schwierig ist, zur Mosaik zu kommen. Das ist in der Stadtmitte, kurz vorm Checkpoint Charlie. Aber wir würden hoffen, dass alle, die möchten und alle, die dabei sein möchten, dass ihr eine Chance habt, mitzukommen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Fahrdienste machen und schauen, wen wir mitnehmen können mit dem Auto. Das ist uns sehr wichtig. Jeder, der möchte, dass ihr wirklich eine Chance habt, mitzukommen. Wir sind noch in Gesprächen, wie wir mit den verschiedenen Gruppen weitermachen. Internationalen Studenten, Eltern-Kind-Café, Flüchtlingsarbeit. Wir hoffen, dass wir vieles weitermachen können von dem, was bisher läuft. Und wir werden natürlich weniger Manpower haben. Und es wird vielleicht manches, müssen wir streichen. Aber ich hoffe, dass vieles weitergehen kann. Außerdem wollen wir anfangen, einmal in der Woche, soll es ein Treffen geben, ein Gemeinschaftstreffen. Im Wechsel dienstags um 19 Uhr, schon diesen Dienstag, ein Gebetstreffen mit einer Zeit, wo wir Gemeinschaft haben, so wie am Sonntagmorgen in der Gemeinschaft, vielleicht Brezeln essen, Saft trinken, zusammenkommen für eine halbe Stunde und dann zusammen beten, vielleicht auch füreinander beten. Und dann die Woche drauf, am Freitag um 17 Uhr, das ist gerade auch für die jungen Familien eine Möglichkeit, wirklich zu kommen mit den Kindern, die Woche ist zu Ende, zusammenzukommen, und wirklich Gemeinschaft zu haben, zusammen zu essen, miteinander reden, füreinander da sein. Und dann das andere, wir wollen uns sagen, integrieren, hineinpflanzen in Mosaik. Und ich glaube, alle von euch kennen Neville und kennen die Vision. Wir wollen Gott in Berlin bekannt machen. Wir wollen eine starke Gemeinschaft bauen. Wir wollen Jünger machen. Etwas, was Terry gesagt hat an diesem Wochenende war, das ist nicht erstaunlich. Jesus sagt, geht in die ganze Welt und macht Jünger. Und was haben die Jünger gemacht? Ha? Jünger gemacht, aber ganz praktisch, sie haben Gemeinden gebaut. Möge Gott uns helfen, dass Gemeinden gebaut werden. Terry Virgo war ein sehr bekannter Sprecher in England. Und Gott sagte ihm irgendwann, er war überall eingeladen, auf sämtlichen Konferenzen, in Gemeinden und so weiter. Und Gott fragte ihn irgendwann mal, willst du die Leute nur segnen oder willst du was bauen? Willst du was aufbauen? Ihm wurde klar, es ist nett, auf Konferenzen zu gehen und in andere Gemeinden zu gehen und so weiter, aber Gott hat ihn gerufen, wirklich was aufzubauen. Und das glauben wir, dass Gott auch hier in Berlin was aufbauen möchte. Und etwas, wie das ganz praktisch passiert ist, indem Leiter entwickelt werden und neue Gemeinden gegründet werden. Und ich habe das in einem Treffen schon mal gesagt, aber ich sage es hier nochmal. Das ist auch, wo ich wirklich vielleicht meine Schwäche oder mein Versagen sehe. Wir hatten es am Anfang, wie wir uns vor 8 Jahren zusammengesetzt hatten, hatten wir ein Buch durchgearbeitet, Kirche mit Visionen. Wie können Leiter mobilisiert werden, wie können Leiter entwickelt werden, wie können Leiter trainiert werden? Ich muss einfach zugeben, ich kann es nicht. Ich kann es nicht alleine vor allem. Ich kann es nur in einem Team. Und das ist meine große Hoffnung, dass wir das erleben werden in Mosaik. Ein Stück weit auch die Vision von diesem Haus. Als wir hier eingezogen waren, war es klar, dass hier junge Leute einziehen sollen, die trainiert werden für den Dienst. Und das ist meine Hoffnung. Aber auf eine Weise muss ich auch das selbst in den Tod geben und sagen, Gott, mach du daraus, was immer du machen willst. Aber das ist ja immer noch unsere Vision. Das ist, was ich mit Neville bespreche. Wie kann das passieren? Wie können wir Leute fit machen für den Dienst? Meine Bitte für alle, die mitkommen. Alle, die den Glauben haben und sagen, ich will ein Teil davon sein, was im Mosaik passiert. Lass uns das unterstützen. Lass uns dort mit einsetzen und dann sehen, was Gott auch für uns wieder zum Leben bringt. Es war eine sehr schnelle Entscheidung von uns hier. Es war ein Kernteam vor 2 Wochen, die das entschieden haben. Es ist alles sehr schnell gekommen. Ich weiß, für manche ist von uns vielleicht zu schnell. Und deshalb hat die Mosaikgemeinde das erst gestern, also einige wussten es schon, aber die meisten wissen es erst seit gestern. Wir waren dabei und ich kann euch nur berichten, unvermittelt ist wirklich ein Applaus aufgebrannt und die Leute waren begeistert. Viele kamen auf uns zu und gesagt, wir freuen uns auf euch. Das kann ich euch nur mitgeben. Ich würde gerne mit einem Gebet abschließen. Gott hinlegen, was er hier getan hat. Und ich glaube, es war nicht alles verkehrt, es war nicht alles irgendwie falsch. Ich glaube, dass Gott Gutes, viel Gutes hier getan hat. Und ja, manches verstehen wir nicht. Manchmal verstehen wir nicht die Wege. Und trotzdem können wir hoffen, dass Gott immer wieder das Beste draus macht. Jesus, wir danken dir, dass du dieses Weizenkorn warst, das in den Boden gegangen ist, gestorben ist. Du hast an nichts festgehalten. Du warst bereit, erschüttert zu werden, an keiner Sicherheit, an keiner Macht des Himmels festzuhalten. Herr, du kennst uns und du weißt, wie wir gerne immer wieder an Dingen festhalten wollen. Aber Herr, wir sagen, dein Wille geschehe. So wie du Jesus dort im Garten Gethsemane gesagt hat, Vater, dein Wille geschehe. Herr, und das ist unsere Hoffnung. So wie heute was zu Ende geht, in den Boden fällt, Herr, so beten wir, lass reiche Frucht kommen. Lass reiche Frucht kommen aus dem, was du tust. Herr, in unserer menschlichen Kraft und unserem menschlichen Vermögen kommen wir immer wieder ans Ende, immer wieder an die Grenzen. Aber Herr, dir ist alles möglich. Herr, und uns bleibt nichts anderes, als dir zu vertrauen, dass du mit jedem von uns einen guten Weg vorwärts hast.